Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Literatur zum Hören widmet den Monat Juni dem Thema Nordkorea aus Sicht nordkoreanischer Flüchtlinge. In unserer heutigen Folge von Geschichten, die von nordkoreanischen Flüchtlingen geschrieben wurden, hören wir Das Spinnennetz der Eisenbahnlinien von To Myung-hak aus dem Jahr 2021. Ein Schminktisch mit drei Spiegeln kostet in Pyeongbok 6 bis 7 Mal mehr als hier. Ich habe das selbst gesehen. Und in Sinŭiju ist er 7 bis 8 Mal so teuer, meinte er. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Du machst doch sonst immer so miese Geschäfte, sagte ich. Ja, das liegt daran, dass ich nie die richtige Gelegenheit hatte. Diesmal habe ich zufällig davon gehört, als ich meinen Bruder besucht habe. Jeder hat die Chance, Geld zu verdienen, und jetzt bin ich an der Reihe. Mein Freund hatte seinen Bruder besucht, der als Kommandant eines Ingenieurkorps in Taechon in der Provinz Pyeongbuk-do diente. Er hatte dort auf dem Markt einen Schminktisch mit 3 Spiegeln gesehen und war begeistert, als er den sensationellen Preis erfuhr. Militärangehörige, die in der Nähe wohnten, boten ihm an, ihm die Schminktische abzukaufen, wenn er sie ihnen mitbringe, und er versprach, sie unter Marktpreis zu verkaufen. Der Schriftsteller Do Myung-hak wurde 1965 in Haesan geboren. Er war früher Dichter in einem nordkoreanischen Schriftstellerverband, wurde aber wegen seiner politischen Einstellung inhaftiert. Nach seiner Freilassung 2006 floh er nach Südkorea. Seine 2021 veröffentlichte Erzählung »Das Spinnennetz der Eisenbahnlinien« ist die Geschichte eines hoffnungslosen Verschwenders namens Ji Byung-mun. Die Geschichte beginnt damit, dass Jis Freund ihm einen Geschäftsvorschlag macht. Ein Schminktisch mit 3 Spiegeln kostet in Pyeongbok 6 bis 7 Mal so viel wie hier. Ich hab's selbst gesehen. Warum machst du es denn nicht alleine, wenn das so gut ist? Warum versuchst du, mich damit reinzuziehen? Nun, es ist so. Es ging um Geld. Was er hatte, reichte gerade, um ein paar Schminktische zu kaufen, was ihm nach Abzug der Transportkosten aber nicht genug Gewinn bringen würde. Pyeongbuk war zu weit von Haesan entfernt. Wir mussten mit der Kilju-Haesan-Linie bis nach Kilju in Hamburg fahren und dann entlang der Ostküste nach Süden, nach Kowon in Hamnam. Und dann mussten wir nach Westen abbiegen und durch eine gebirgige Gegend fahren, um den Bahnhof Kalli in der Nähe von Pyongyang zu erreichen und in einen Zug nach Sinŭiju umsteigen, bis wir schließlich in Pyongyang ankämen. Das Problem war, dass häufige Stromausfälle den Zugverkehr oftmals unterbrachen, und selbst wenn es irgendwann wieder Strom gab, krochen die Züge aufgrund der niedrigen Spannung dann nur noch so dahin. Ich überredete meine Frau, mir das Geld für das Geschäft zu geben. Wir beschlossen, nur die Spiegel aus Haesan mitzunehmen und den Tisch in Taechon selbst zusammenzubauen. Es als Ganzes mitzunehmen war zu sperrig und zu kostspielig, und es würde viel mehr Geld kosten, die Frachtabfertiger zu bestechen. Wir brauchten 3 Tage, um von Haesan zum Bahnhof Kalli in der Nähe von Pyongyang zu reisen. Der Zug nach Taechon war allerdings schon abgefahren. »Wollen Sie diese Spiegel verkaufen?« fragte die Frau. Wir erfuhren von ihr, dass der Preis für einen Spiegel 3-mal so hoch sei wie in Haesan. Die Frau behauptete, dass die Spiegel in Pyeongbuk nicht viel Geld bringen würden, weil es da bereits Spiegel aus Sinŭiju gäbe. So bot sie uns an, uns die Spiegel abzukaufen. Halten Sie uns für dumm? In Sinŭiju gibt es keine aus China importierten Spiegel. Versuchen Sie nicht, uns auszutricksen. Verschwinden Sie, sagte mein Freund. Da hörten wir eine Durchsage. Der nächste Zug nach Taechon werde in 6 Tagen kommen. Wir konnten aber nicht 6 Tage dort bleiben. Und so fingen wir nun an, darüber zu streiten, was wir jetzt mit den Spiegeln machen sollten. Ich hielt es für realistischer, einfach alle Spiegel hier zu verkaufen und nach Hause zurückzukehren. Aber mein Freund sagte, dass wir keinen Gewinn machen könnten, wenn wir die Spiegel hier im Großhandel verkaufen würden, nachdem wir so viel für das Zugticket und die Bestechungsgelder ausgegeben hätten. Und er beschimpfte mich, weil ich keinen Geschäftssinn hätte. Also beschlossen wir, zuerst nach Jeonju zu fahren und dann einen Zug oder ein Auto in Richtung Jeongsu zu nehmen. Jeonju ist aber nicht das Ziel, das im Reisedokument steht, sagte der Sicherheitsbeamte. Und Sie wissen, dass chinesische Waren beschlagnahmt werden können, oder? Wir müssen uns jetzt gerade um andere Dinge kümmern. Also, warum trinken Sie nicht einen Schluck, bereden die Sache und kommen nach dem Mittagessen wieder? Als wir am Nachmittag zurück zum Sicherheitsbüro gingen, sagte man uns, wir sollten am nächsten Morgen wiederkommen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie sich die Sache gut überlegen sollen, aber es scheint sich nichts geändert zu haben, sagte der Beamte. Wir waren sprachlos. Sie sind hinter unseren Spiegeln her, sagte mein Freund. Wir dachten, es sei besser, ihnen einfach einen Spiegel zu geben und dann zu verschwinden. Wir gingen wieder in das Büro und nahmen ein paar Spiegel heraus, während wir darum baten, uns in den Zug einsteigen zu lassen. Da werde ich ja richtig sanftmütig, sagte der Beamte. Schöner Spiegel, in China hergestellt, taugt was. Wir verließen nun den Bahnhof mit unseren Sachen und versuchten, einen Wagen zu bekommen, der uns nach Taechon bringen würde, konnten aber keinen finden. Da kam ein Wachmann und sagte, wir könnten einen Zug von Pyongyang nach Jeongsu nehmen, der am nächsten Morgen abfahren würde. Am nächsten Morgen kam tatsächlich ein Zug nach Jeongsu an, aber nun gab es ein anderes Problem. Nachdem sie von den Spiegeln erfahren hatten, versuchten auch andere Bahnangestellte, sogar der Zugbegleiter, uns auszutricksen. Ich war wütend. Die Eisenbahnstrecken, die die Blutgefäße unserer Nation sein sollten, waren in Wirklichkeit Netze von Spinnen, die sich vom Blut der Menschen ernährten. An der nächsten Station kam ein anderer Eisenbahnwachmann auf uns zu und sagte, dass der Verkauf von in China hergestellter Ware illegal sei. Wir sollten uns eine Lösung überlegen, bevor er uns rausschmeiße. Vor dem Bahnhof kam ein anderer Wachmann herbei und verlangte einen Spiegel als Gegenleistung für die Verhandlung des Problems. Nachdem wir die Wachleute also bestochen hatten, gelang es uns gerade so, einen Bus zu bekommen. Aber unsere Tortur war noch nicht vorbei. An einem Kontrollpunkt in der Nähe unseres Zielorts wurden wir erneut festgehalten und bekamen unsere Spiegel erst zurück, nachdem wir einen anderen Mitarbeiter geschmiert hatten. Als wir dann in Taechon ankamen, bauten wir mit dem Holz, das ein Bekannter aus der Mühle herbeibrachte, die Schminktische zusammen. Der Marktpreis eines Schminktisches war genau so, wie wir es erwartet hatten. Wir würden wohl genug Gewinn machen, um alle Bestechungsgelder und Ausgaben auszugleichen. Der erste Tisch wurde im Hause des Bruders meines Freundes aufgestellt und der Rest an die Militärfamilien verkauft. Wenige Tage später jedoch brach die Nachfrage ein. Mein Freund und ich trugen jeweils einen Schminktisch auf dem Rücken und versuchten, ihn in nahegelegenen Dörfern auf dem Land zu verkaufen. Aber bald ergab sich ein neues Problem. Die Bauern wollten die Tische schon gern kaufen, aber sie hatten kein Geld. Stattdessen boten sie an, mit Bohnen oder Mais zu bezahlen. Der Bruder meines Freundes schlug vor, dass wir zur Militärakademie und zum Luftwaffenstützpunkt gehen sollten, um die Tische dort gegen Bargeld zu verkaufen. Wir folgten seinem Rat, verkauften aber am Ende nur ein paar. Und selbst dort baten viele darum, mit Mais oder Bohnen bezahlen zu dürfen. Als wir zur Fliegerresidenz kamen, wollte sogar jemand den Tisch nicht gegen Geld oder Getreide, sondern gegen Flugbenzin eintauschen. Wie konnte man so armselig sein, Flugzeugtreibstoff zu stehlen? Ich konnte über die entsetzliche Situation nur seufzen. Wir hatten bereits 15 Tage in Taichung verbracht. Also beschlossen wir, das anstelle von Geld erhaltene Getreide und die übrigen Schminktische in Anju, in der Provinz Pyongan-namdo, zu verkaufen. Das Getreide verkaufte sich sofort, aber niemand wollte die Schminktische, die dort viel billiger eingestuft wurden, als wir erwartet hatten. Es war noch nicht allzu lange her, dass der Preis für Schminktische auf dem Markt in Anju so gefallen war. Wie wir befürchtet hatten, hatten die Großhändler in Haesan, während wir unterwegs unsere Zeit verschwendet hatten, Wind davon bekommen, wie teuer Schminktische mit 3 Spiegeln waren. Anstatt wie wir die Kriechzüge zu benutzen, transportierten sie die Waren schnell auf Lastwagen und verkauften sie billig. Kein Wunder, dass kleine Händler wie wir dabei auf der Strecke blieben. Ich beschloss, die Schminktische nun doch an einen Großhändler zu verkaufen und mich von diesem Geschäft zu verabschieden. Aber mein Freund hatte eine andere Idee. »Ich denke, wir sollten nicht mit leeren Händen nach Hause gehen«, sagte er. Er füllte 5 große Plastikbehälter mit Fisch. Und nun reisten wir auf demselben zermürbenden Weg per Eisenbahn nach Haesan. Ich war hundemüde. Die Plastikbehälter waren verbeult. Andere Fahrgäste waren darauf herumgetreten. Ich fragte mich, in welchem Zustand wohl der darin befindliche Fisch sein mochte. Ich öffnete die Deckel und betete inbrünstig, dass der Fisch unversehrt sein möge. Was zum Teufel ist denn das? Was ist denn das für ein Brei? Brei? Wieso Brei? Es war definitiv Brei. Nur die knochigen Fischköpfe waren übrig und der Rest des zarten Fisches war zu Brei zerkleinert, wie in einem Mixer gemahlen. Ich konnte nicht glauben, dass unsere letzte Hoffnung so grausam zunichte gemacht worden war. Ich wollte die Welt anschreien und losheulen. Mein Freund fiel flach auf den Boden, fast wahnsinnig. Er starrte regungslos in den Himmel, als ob er bereit wäre zu sterben, bevor er in wahnsinniges Gelächter ausbrach. »Ja, Scheiße, mach doch, was du willst. Was weiß ich?« Es war zum Verzweifeln. Ich legte mich neben ihn auf den Rücken. Am nächsten Morgen erregte eine Frau mit einem erstaunlichen, nie dagewesenen Produkt Aufmerksamkeit auf dem Markt von Häsern. Sie hatte ein Schild aufgestellt mit der Aufschrift »Fischsoße zu verkaufen, 5000 Won für ein Kilo«. Sie behauptete, die Fischsoße sei ganz großartig geeignet zum Würzen von Kürbissuppe, Salzkartoffeln und vielen anderen Gerichten. Es war meine Frau, die eingeschritten war, um unsere Verluste wieder gut zu machen. Und in Anbetracht meiner erstaunlichen Leistung, Geld in Fischbrei zu verwandeln, gab sie mir einen neuen Spitznamen. Hatte sie mich bisher mit der Herr Konsumbeauftragte angeredet, so hieß ich ab heute nur noch Hundchen. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.